Ja, willkommen, meine Damen und Herren, zur dritten Folge meiner Lesung des goethischen Versepos in 12 Gesängen, Reineke Fuchs. Alle hatten zu klagen. Gleich mehrmals, zu Beginn des ersten und vierten Gesangs, wurde dieser Vorwurf gegen den notorischen Lügner und Übeltäter Reineke vom Erzähler erhoben. Stets auf seinen eigenen Vorteil bedacht, oder auch aus purer Lust am Hintergehen, Malträtieren und Töten, hatte er sich an zahllosen Tieren im Reich Nobels des Königs vergangen und sich der Verantwortung vor dem königlichen Gerichtshof entzogen. Ja, sogar schon im Angesicht des Galgens hatte er seinen Kopf im letzten Moment aus der Schlinge gezogen, mit der infamen Lüge, seine ärgsten Widersacher, Braun der Bär und Isegrim der Wolf, hätten einen von Reineke ebenfalls erfundenen Goldschatz König Emrichs an sich bringen wollen und sich mit Mordabsichten gegen ihren König verschworen. Sie wollten den Bären zum König der Tiere ausrufen. Nobel und vor allem seine Gattin wollen nun natürlich wissen, was es mit dem angeblichen Komplott und dem Schatz auf sich hat. Deshalb wird Reineke vom Galgen losgebunden und für die Aufdeckung des vermeintlichen Rats vom König begnadigt. Im Gegenzug lässt Nobel Isegrim und Braun einkerkern und gewährt Reineke überdies die Bitte, nach Rom zu pilgern, wo er um Gnad und Ablass für seine vergangenen Untaten einsuchen wolle. Eine weitere Lüge. Denn bei seinem angeblichen Aufbruch zur Pilgerfahrt tötet Reineke kurzerhand seinen Begleiter, Lampe, den Hasen, und schickt den zweiten Begleiter, Berlin, den Widder, Nobels Hofkaplan, mit Lampes Kopf zurück an den Hof. Dort kommt die Wahrheit ans Licht, dass Reineke nämlich alle hinters Licht geführt hat und die angeblichen Verschwörer Braun und Isegrim unschuldig sind. Doch Berlin wird für den Mord an Lampe, den er gar nicht begangen hat, verurteilt und dem mittlerweile aus der Haft entlassenen Wolf übergeben, der ihn zur Strafe auffrisst. Am Ende erklärt Nobel den eigentlichen Verräter gegenüber den zu Unrecht angeklagten Isegrim und Braun für vogelfrei. Und da er sich sicher ist, dass Reineke über kurz oder lang seiner gerechten Strafe zugeführt werden wird, verlängert er zu Ehren der rehabilitierten Rebellen den Hoftag für alle Tiere um volle 12 Tage. Erst soll einmal kräftig gefeiert, getanzt und gegessen werden. Und so geschieht es. Übrigens, im Hintergrund der Fabel ging es dem Erzähler der Geschichte, respektive Goethe, im Wesentlichen darum, gewisse Missstände an weltlichen Fürstenhöfen aufzuzeigen, denn Intriganten wie Reineke Fuchs gab es dort ja gewiss immer wieder. Im weiteren Verlauf kommt auch eine gehörige Portion Kirchenkritik hinzu, und da werden etlichen geistlichen Herren damals wie heute wohl die Ohren geklingelt haben, beziehungsweise klingeln. Wir werden davon hören. Aber zunächst sind wir zu einem fröhlichen Hoffest geladen. Johann Wolfgang von Goethe, Reineke Fuchs, siebter Gesang. Und nun sah man den Hof gar herrlich bestellt und bereitet. Manche Ritter kamen dahin. Den sämtlichen Tieren folgten unzählige Vögel und alle zusammen verehrten Braun und Isegrim hoch, die ihrer Leiden vergaßen. Da ergötzte sich festlich die beste Gesellschaft, die jemals nur beisammen gewesen. Trompeten und Pauken erklangen und den Hoftanz führte man auf mit guten Manieren. Überflüssig war alles bereitet, was jeder begehrte. Boten auf Boten gingen ins Land und luden die Gäste. Vögel und Tiere machten sich auf, sie kamen zu Paaren, reiseten hin bei Tag und bei Nacht und eilten zu kommen. Aber Reineke Fuchs lag auf der Lauer zu Hause, dachte nicht, nach Hofe zu gehen, der verlogene Pilger. Wenig Dankes erwartet er sich. Nach altem Gebrauche, seine Tücke zu üben, gefiel am besten dem Schelme. Und man hörte bei Hof die allerschönsten Gesänge. Speis und Trank ward über und über den Gästen gereichet, und man sah Turnieren und Fechten. Es hatte sich jeder zu den Seinen gesellt. Da ward getanzt und gesungen, und man hörte Pfeifen dazwischen und hörte Schalmeien. Freundlich schaute der König von seinem Saale hernieder. Ihm behagte das große Getümmel. Er sah es mit Freuden. Und 8 Tage waren vorbei. Es hatte der König sich zu Tafel gesetzt mit seinen ersten Baronen. Neben der Königin saß er. Und blutig kam das Kaninchen vor den König getreten und sprach mit traurigem Sinne: »Herr, Herr König und alle zusammen, erbarmet euch meiner, denn ihr habt so argen Verrat und mörderische Taten, wie ich von Reineken diesmal erduldet, nur selten vernommen. Gestern Morgen fand ich ihn sitzen, es war um die 6. Stunde. Da ging ich die Straße vor Malepartus vorüber, und ich dachte, den Weg in Frieden zu ziehen. Er hatte, wie ein Pilger gekleidet, als läs er die Morgengebete, sich vor seine Pforte gesetzt. Da wollt ich behende meines Weges vorbei zu eurem Hofe zu kommen. Als er mich sah, erhub er sich gleich und trat mir entgegen, und ich glaubt, er wollte mich grüßen. Da faßt er mich aber mit den Pfoten gar mörderlich an, und zwischen den Ohren fühlt ich die Klauen und dachte wahrhaftig, das Haupt zu verlieren, denn sie sind lang und scharf. Er druckte mich nieder zur Erde. Glücklicherweise machte ich mich los, und da ich so leicht bin, konnte ich entspringen. Er knurrte mir nach und schwur, mich zu finden. Aber ich schwieg und machte mich fort. Doch leider behielt er mir ein Ohr zurück. Ich komme mit blutigem Haupte. Seht, 4 Löcher trug ich davon. Ihr werdet begreifen, wie er mit Ungestüm schlug. Fast wär ich liegen geblieben. Nun bedenket die Not, bedenket euer Geleite. Wer mag reisen? Wer mag an eurem Hofe sich finden, wenn der Räuber die Straße belegt und alle beschädigt? Und er endigte kaum, da kam die gesprächige Krähe, Merkenau, sagte: »Würdiger Herr und gnädiger König, traurige Märe bring ich vor euch. Ich bin nicht imstande, viel zu reden vor Jammer und Angst. Ich fürchte, das bricht mir noch das Herz. So jämmerlich Ding begegnet mir heute. Scharfenebbe, mein Weib und ich, wir gingen zusammen heute früh. Und Reinecke lag für tot auf der Heide, beide Augen im Kopfe verkehrt. Es hing ihm die Zunge weit zum offenen Munde heraus. Da fing ich vor Schrecken laut an zu schreien. Er regte sich nicht. Ich schrie und beklagte ihn, rief »O weh« und »Ach« und wiederholte die Klage. »Ach, er ist tot, wie dauert er mich, wie bin ich bekümmert!« Meine Frau betrübte sich auch, wir jammerten beide. Und ich betastet ihm Bauch und Haupt. Es nahte desgleichen meine Frau sich und trat ihm ans Knie, ob irgend der Atem einiges Leben verriet. Allein sie lauschte vergebens. Beide hätten wir drauf geschworen. Nun, höret das Unglück. Wie sie nun traurig und ohne Besorgnis dem Munde des Schelmen ihren Schnabel näher gebracht, bemerkt es der Unhold, schnappte grimmig nach ihr und riss das Haupt ihr herunter. Wie ich erschrak, das will ich nicht sagen. O weh mir, schrie ich und rief. Da schoss er hervor und schnappte mit einmal auch nach mir. Da fuhr ich zusammen und eilte zu fliehen. Wäre ich nicht so behende gewesen, er hätte mich gleichfalls festgehalten. Mit Not entkam ich den Klauen des Mörders. Eilend erreicht ich den Baum. O, hätte ich mein trauriges Leben nicht gerettet. Ich sah mein Weib in des Bösewichts Klauen. Ach, er hatte die Gute gar bald gegessen. Er schien mir so begierig und hungrig, als wollte er noch einige speisen. Nicht ein Beinchen ließ er zurück, kein Knöchelchen übrig. solchen Jammer sah ich mit an. Er eilte von dannen, aber ich konnte es nicht lassen und flog mit traurigem Herzen an die Stätte. Da fand ich nur Blut und wenige Federn meines Weibes. Ich bringe sie her, Beweise der Untat. Ach, erbarmt euch, gnädiger Herr, denn solltet ihr diesmal diesen Verräter verschonen, gerechte Rache verzögern, eurem Frieden und eurem Geleite nicht Nachdruck verschaffen. Vieles würde darüber gesprochen, es wird euch missfallen. Denn man sagt, der ist schuldig der Tat, der zu strafen Gewalt hat und nicht strafet. Es spielet alsdann ein jeder den Herrn. Eurer Würde ging es zu nah, ihr mögt es bedenken. Also hatte der Hof die Klage des guten Kaninchens und der Krähe vernommen. Da zürnte Nobel der König, rief: So sei es geschworen, bei meiner ehelichen Treue, diesen Frevel bestraf ich, man soll es lange gedenken. Mein Geleit und Gebot zu verhöhnen, ich will es nicht dulden. Ach, gar zu leicht vertraut ich dem Schelm und ließ ihn entkommen, stattet ihn selbst als Pilger noch aus und sah ihn von hinnen scheiden, als ging er nach Rom. Was hat uns der Lügner nicht alles aufgeheftet? Wie wußt er sich nicht, der Königin Vorwort leicht zu gewinnen? Sie hat mich beredet, nun ist er entkommen. Aber ich werde der Letzte nicht sein, den es bitter gereute, Frauenrat befolget zu haben. Und lassen wir länger ungestraft den Bösewicht laufen, wir müssen uns schämen. Immer war er ein Schalk und wird es bleiben. Bedenket nun zusammen, ihr Herren, wie wir ihn fahen und richten. Greifen wir ernstlich dazu, so wird die Sache gelingen. Isegrimmen und Braunen behagte die Rede des Königs. Werden wir doch am Ende gerochen, so dachten sie beide. Aber sie trauten sich nicht zu reden. Sie sahen, der König war verstörten Gemüts und zornig über die Maßen. Und die Königin sagte zuletzt: Ihr solltet so heftig, gnädiger Herr, nicht zürnen, so leicht nicht schwören. Es leidet euer Ansehen dadurch und eurer Worte Bedeutung. Denn wir sehen die Wahrheit noch keinesweges am Tage, ist doch erst der Beklagte zu hören. Und wär er zugegen, würde mancher verstummen, der wider Reineken redet. Beide Parteien sind immer zu hören, denn mancher Verwegne klagt, um seine Verbrechen zu decken. Für klug und verständig hielt ich Reineken, dachte nichts Böses und hatte nur immer euer Bestes vor Augen, wiewohl es nun anders gekommen. Denn sein Rat ist gut zu befolgen, wenn freilich sein Leben manchen Tadel verdient. Dabei ist seines Geschlechtes große Verbindung wohl zu bedenken. Es werden die Sachen nicht durch Übereilung gebessert. Und was ihr beschließet, werdet ihr dennoch zuletzt als Herr und Gebieter vollziehen. Und Lupardus sagte darauf: Ihr höret so manchen, höret diesen denn auch. Er mag sich stellen, und was ihr dann beschließt, vollziehe man gleich. So denken vermutlich diese sämtlichen Herren mit eurer edlen Gemahlin. Isegrim sagte darauf: Ein jeder rate zum Besten. Herr Lupardus, höret mich an. Und wäre zur Stunde Reinecke hier und entledigte sich der doppelten Klage dieser beiden, so wäre es mir immer ein leichtes zu zeigen, dass er das Leben verwirkt. Allein ich schweige von allem, bis wir ihn haben. Und habt ihr vergessen, wie sehr er den König mit dem Schatze belogen? Den sollt er in Hüsterlo neben Krekelborn finden und was der groben Lüge noch mehr war. Alle hat er betrogen und mich und Braunen geschändet, aber ich setze mein Leben daran. So treibt es der Lügner auf der Heide. Nun streicht er herum und raubet und mordet. Deucht es dem Könige gut und seinen Herren, so mag man also verfahren. Doch wär es ihm ernst, nach Hofe zu kommen, hätt er sich lange gefunden. Es eilten die Boten des Königs durch das Land, die Gäste zu laden, doch blieb er zu Hause. Und es sagte der König darauf: Was sollen wir lange hier ihn erwarten? Bereitet euch alle, so sei es geboten, mir am 6. Tage zu folgen. Denn wahrlich, das Ende dieser Beschwerden will ich erleben. Was sagen die Herren? Wär er nicht fähig, zuletzt ein Land zugrunde zu richten? Macht euch fertig, so gut ihr nur könnt, und kommet im Harnisch, kommt mit Bogen und Spießen und allen anderen Gewehren und betragt euch wacker und brav. Es führe mir jeder, denn ich schlage wohl Ritter im Felde, den Namen mit Ehren. Malepartus, die Burg, belegen wir. Was er im Haus hat, wollen wir sehen. Da riefen sie alle: Wir werden gehorchen. Also dachte der König und seine Genossen, die Feste Malepartus zu stürmen, den Fuchs zu strafen. Doch Grimbart, der im Rate gewesen, entfernte sich heimlich und eilte, Reineken aufzusuchen und ihm die Nachricht zu bringen. Trauernd ging er und beklagte vor sich und sagte die Worte: Ach, was kann es nun werden, mein Oheim? Billig bedauert dich dein ganzes Geschlecht, du Haupt des ganzen Geschlechtes. Vor Gerichte vertratest du uns, wir waren geborgen. Niemand konnte bestehen vor dir und deiner Gewandtheit. So erreicht er das Schloss. Und Reineken fand er im Freien sitzen. Er hatte sich erst zwei junge Tauben gefangen. Aus dem Neste wagten sie sich, den Flug zu versuchen, aber die Federn waren zu kurz, sie fielen zu Boden, nicht imstande, sich wieder zu heben, und Reineke griff sie, denn oft ging er umher zu jagen. Da sah er von Weitem Grimbart kommen und wartete sein. Er grüßt ihn und sagte: Seid mir, Neffe, willkommen vor allen meines Geschlechtes. Warum lauft ihr so sehr? Ihr keuchet? Bringt ihr was Neues? Ihm erwiderte Grimbart: Die Zeitung, die ich vermelde, klingt nicht tröstlich. Ihr seht, ich komme in Ängsten gelaufen. Leben und Gut ist alles verloren. Ich habe des Königs Zorn gesehen. Er schwört euch zu fahen und schändlich zu töten. Allen hat er befohlen, am 6. Tage gewaffnet hier zu erscheinen, mit Bogen und Schwert, mit Büchsen und Wagen. Alles fällt nun über euch her. Bedenkt euch in Zeiten. Isegrim aber und Braun sind mit dem Könige wieder besser vertraut, als ich nur immer mit euch bin. Und alles, was sie wollen, geschieht. Den grässlichsten Mörder und Räuber schilt euch Isegrim laut. Und so bewegt er den König. Er wird Marschall, ihr werdet es sehen, in wenigen Wochen. Das Kaninchen erschien, dazu die Krähe. Sie brachten große Klagen gegen euch vor. Und sollt euch der König diesmal fahen, so lebt ihr nicht lange, das muss ich befürchten.
Weiter nichts, versetzte der Fuchs. Das ficht mich nun alles keinen Pfifferling an. Und hätte der König mit seinem ganzen Rate doppelt und dreifach gelobt und geschworen: Komm ich nur selber dahin, ich hebe mich über sie alle. Denn sie raten und raten und wissen es nimmer zu treffen. Lieber Neffe, lasset das fahren und folgt mir und sehet, was ich euch gebe. Da hab ich soeben die Tauben gefangen, jung und fett. Es bleibt mir das Liebste von allen Gerichten. denn sie sind leicht zu verdauen. Man schluckt sie nur eben hinunter und die Knöchelchen schmecken so süß. Sie schmelzen im Munde, sind halb Milch, halb Blut. Die leichte Speise bekommt mir und mein Weib ist von gleichem Geschmack. So kommt nur, sie wird uns freundlich empfangen. Doch merke sie nicht, warum ihr gekommen. Jede Kleinigkeit fällt ihr aufs Herz und macht ihr zu schaffen. Morgen gehe ich nach Hofe mit euch. Da hoff ich, ihr werdet, lieber Neffe, mir helfen, so wie es Verwandten geziemet. Leben und Gut verpflicht ich euch gern zu eurem Behufe, sagte der Dachs. Und Reinecke sprach, ich will es gedenken. Leb ich lange, so soll es euch frommen. Der andere versetzte, tretet immer getrost vor die Herren und wahret zum Besten eure Sache. Sie werden euch hören. Und stimmte Lupardus schon dahin, man sollt euch nicht strafen, bevor ihr genugsam euch verteidigt. Es meinte das Gleiche die Königin selber. Merket den Umstand und sucht ihn zu nutzen. Doch Reinecke sagte, seid nur gelassen, es findet sich alles. Der zornige König, wenn er mich hört, verändert den Sinn. Es frommt mir am Ende. Und so gingen sie beide hinein und wurden gefällig von der Hausfrau empfangen. Sie brachte, was sie nur hatte. Und man teilte die Tauben, man fand sie schmackhaft, und jedes speiste sein Teil. Sie wurden nicht satt und hätten gewisslich ein halb Dutzend verzehrt, wofern sie zu haben gewesen. Reinecke sagte zum Dachse, bekennt mir, Oheim, ich habe Kinder trefflicher Art, sie müssen jedem gefallen. Sagt mir, wie euch Rossel behagt und Reinhard der Kleine. Sie vermehren einst unser Geschlecht und fangen allmählich an, sich zu bilden. Ach, sie machen mir Freude von Morgen bis Abend. Einer fängt sich ein Huhn, der andere hascht sich ein Küchlein. Auch ins Wasser ducken sie brav, die Ente zu holen und den Kiebitz. Ich schickte sie gern noch öfter zu jagen. Aber Klugheit muss ich vor allem sie lehren und Vorsicht, wie sie vor Strick und Jäger und Hunden sich weise bewahren. Und verstehen sie dann das rechte Wesen und sind sie abgerichtet, wie sich's gehört, dann sollen sie täglich Speise holen und bringen und soll im Hause nichts fehlen. Denn sie schlagen mir nach und spielen grimmige Spiele. Wenn sie's beginnen, so ziehen den Kürzern die übrigen Tiere. An der Kehle fühlt sie der Gegner und zappelt nicht lange. Das ist Reineckens Art und Spiel. Auch greifen sie hastig und ihr Sprung ist gewiss. Das dünkt mich eben das Rechte. Grimbart sprach, es gereiche zur Ehre, und mag man sich freuen, Kinder zu haben, wie man sie wünscht, und die zum Gewerbe bald sich gewöhnen, den Eltern zu helfen. Ich freue mich herzlich, sie von meinem Geschlechte zu wissen und hoffe das Beste. Mag es für heute bewenden, versetzte Reinecke, gehen wir schlafen, denn alle sind müd und Grimbart besonders ermattet. Und sie legten sich nieder im Saale, der über und über war mit Heu und Blättern bedeckt, und schliefen zusammen. Aber Reinecke wachte vor Angst. Es schien ihm die Sache guten Rats zu bedürfen, und sinnend fand ihn der Morgen. Und er hub vom Lager sich auf und sagte zu seinem Weibe, »Betrübt euch nicht, es hat mich Grimbart gebeten, mit nach Hofe zu gehen. Ihr bleibet ruhig zu Hause. Redet jemand von mir, so kehret es immer zum Besten. Und verwahret die Burg, so ist uns allen geraten.« Und Frau Ermelin sprach, »Ich find es seltsam, ihr wagt es, wieder nach Hofe zu gehen, wo eurer so übel gedacht wird. Seid ihr genötigt? Ich sehe es nicht ein. Bedenkt das Vergangene. Freilich, sagte Reineke drauf, es war nicht zu scherzen. Viele wollten mir übel. Ich kam in große Bedrängnis. Aber mancherlei Dinge begegnen unter der Sonne. Wieder alles vermuten, erfährt man dieses und jenes. Und wer was zu haben vermeint, vermisst es auf einmal. Also, lasst mich nur gehen. Ich habe dort manches zu schaffen. Bleibet ruhig, das bitte ich euch sehr. Ihr habet nicht nötig, euch zu ängstigen. Wartet es ab. Ihr sehet, mein Liebchen, ist es mir immer nur möglich, in 5, 6 Tagen mich wieder. Und so schied er von dannen, begleitet von Grimbart dem Dachse. 8. Gesang. Weiter gingen sie nun zusammen über die Heide, Grimbart und Reineke, gerade den Weg zum Schlosse des Königs. Aber Reineke sprach, es falle, wie es auch wolle, diesmal ahnet es mir, die Reise führet zum Besten. Lieber Oheim, höret mich nun, seitdem ich zum Letzten euch gebeichtet, verging ich mich wieder in sündigem Wesen. Höret Großes und Kleines und was ich damals vergessen. Von dem Leibe des Bären und seinem Felle verschafft ich mir ein tüchtiges Stück. Es ließen der Wolf und die Wölfin ihre Schuhe mir ab. So hab ich mein Mütchen gekühlet. Meine Lüge verschaffte mir das. Ich wusste, den König aufzubringen und hab ihn dabei entsetzlich betrogen. Denn ich erzählt ihm ein Märchen und Schätze wusst ich zu dichten. Ja, ich hatte daran nicht genug. Ich tötete Lampen. Ich bepackte Bellin mit dem Haupt des Ermordeten. Grimmig sah der König auf ihn. Er musste die Zeche bezahlen. Und das Kaninchen, ich drückt es gewaltig hinter die Ohren, dass es beinahe das Leben verlor und war mir verdrießlich, dass es entkam. Auch muss ich bekennen, die Krähe beklagt sich nicht mit Unrecht. Ich habe Frau Scharfenebbe, sein Weibchen, aufgegessen. Das hab ich begangen, seitdem ich gebeichtet. Aber damals vergaß ich nur eines. Ich will es erzählen. Eine Schalkheit, die ich beging. Ihr müsst sie erfahren, denn ich möchte nicht gern so etwas tragen. Ich lud es damals dem Wolf auf den Rücken. Wir gingen nämlich zusammen zwischen Kakys und Elverdingen. Da sahen wir von Weitem eine Stute mit ihrem Fohlen, eins wie das andere, wie ein Rabe, so schwarz. 4 Monate mochte das Fohlen alt sein, und Isegrim war vom Hunger gepeinigt. Da bat er, fraget mir doch, verkauft uns die Stute nicht etwa das Fohlen und wie teuer? Da ging ich zu ihr und wagte das Stückchen. Liebe Frau Mähre, sagte ich zu ihr, das Fohlen ist euer, wie ich weiß. Verkauft ihr es wohl, das möchte ich erfahren. Sie versetzte, bezahlt ihr es gut, so kann ich es missen. Und die Summe, für die es mir feil ist, ihr werdet sie lesen. Hinten steht sie geschrieben, an meinem Fuße. Da merkte ich, was sie wollte, versetzte darauf, ich muss euch bekennen, lesen und schreiben gelingt mir nicht ebenso, wie ich es wünschte. Auch begehr ich des Kindes nicht selbst, denn Isegrim möchte das Verhältnis eigentlich wissen. Er hat mich gesendet. Lasst ihn kommen, versetzte sie drauf, er soll es erfahren. Und ich ging, und Isegrim stand und wartete meiner. Wollt ihr euch sättigen, sagte ich zu ihm, so geht nur, die Mähre gibt euch das Fohlen. Es steht der Preis am hinteren Fuße unten geschrieben. Ich möchte nur, sagte sie, selber da nachsehen. Aber zu meinem Verdruss musste ich schon manches versäumen, weil ich nicht lesen und schreiben gelernt. Versucht es, mein Oheim, und beschauert die Schrift. Ihr werdet sie leichtlich verstehen. Isegrim sagte, was sollt ich nicht lesen, das wäre mir seltsam. Deutsch, Latein und Welsch, sogar Französisch verstehe ich, denn in Erfurt hab ich mich wohl zur Schule gehalten, bei den Weisen, Gelehrten und mit den Meistern des Rechtes Fragen und Urteil gestellt. Ich habe meine Lizenzen förmlich genommen, und was für Skripturen man immer auch findet, lese ich, als wäre es mein Name. Drum wird es mir heute nicht fehlen. Bleibet, ich gehe und lese die Schrift. Wir wollen doch sehen. Und er ging und fragte die Frau, wie teuer das Fohlen, macht es billig. Sie sagte darauf, ihr dürft nur die Summe lesen. Sie stehet geschrieben an meinem hinteren Fuße. Lasst mich sehen, versetzte der Wolf. Sie sagte, das tue ich. Und sie hub den Fuß empor aus dem Grase, der war erst mit 6 Nägeln beschlagen. Sie schlug gar richtig und fehlte nicht ein Härchen. Sie traf ihm den Kopf, er stürzte zur Erden, lag betäubt wie tot. Sie aber eilte von dannen, was sie konnte. So lag er verwundet. Es dauerte lange. Eine Stunde verging, da regt er sich wieder und heulte wie ein Hund. Ich trat ihm zur Seite und sagte, »Herr Oheim, wo ist die Stute? Wie schmeckte das Fohlen? Ihr habt euch gesättigt und habt mich vergessen. Ihr tatet nicht wohl, ich brachte die Botschaft.« »Nach der Mahlzeit schmeckte das Schläfchen.« »Wie lautete, sagt mir, unter dem Fuße die Schrift? Ihr seid ein großer Gelehrter.« »Ach«, versetzt er, »spottet ihr noch? Wie bin ich so übel diesmal gefahren? Es sollte fürwahr ein Stein sich erbarmen. Die langbeinige Mähre, der Henker mag's ihr bezahlen. Denn der Fuß war mit Eisen beschlagen. Das waren die Schriften, neue Nägel.« Ich habe davon 6 Wunden im Kopfe. Kaum behielt er sein Leben. Ach, ich habe nun alles gebeichtet, lieber Neffe. Vergebt mir nun die sündigen Werke. Wie es bei Hofe gerät, ist misslich. Aber ich habe mein Gewissen befreit und mich von Sünden gereinigt. Saget nun, wie ich mich bessere, damit ich zu Gnaden gelange. Grimbart sprach, ich find euch von Neuem mit Sünden beladen. Doch es werden die Toten nicht wieder lebendig. Es wäre freilich besser, wenn sie noch lebten. So will ich, mein Oheim, in Betrachtung der schrecklichen Stunde, der Nähe des Todes, der euch droht, die Sünde vergeben als Diener des Herrn. Denn sie streben euch nach mit Gewalt. Ich fürchte das Schlimmste. Und man wird euch vor allem das Haupt des Hasen gedenken. Große Dreistigkeit war es gestets, den König zu reizen. Und es schadet euch mehr, als euer Leichtsinn gedacht hat. Nicht ein Haar, versetzte der Schelm. Und dass ich euch sage, durch die Welt sich zu helfen, ist ganz was Eigenes. Man kann sich nicht so heilig bewahren, als wie im Kloster, das wisst ihr. Handelt einer mit Honig, er leckt zuweilen die Finger. Lampe reizte mich sehr. Er sprang herüber, hinüber, mir vor den Augen herum. Sein fettes Wesen gefiel mir, und ich setzte die Liebe beiseite. So gönnt ich Berlinen wenig Gutes. Sie haben den Schaden, ach, und ich habe die Sünde. Aber sie sind zum Teil auch so plump, in jeglichen Dingen grob und stumpf. Ich sollte noch viel Zeremonien machen, wenig Lust behielt ich dazu. Ich hatte von Hofe mich mit Ängsten gerettet und lehrte sie dieses und jenes, aber es wollte nicht fort. Zwar jeder sollte den Nächsten lieben, das muss ich gestehen, indessen achtet ich diese wenig. Und Tod ist Tod, so sagt ihr selber. Doch lasst uns andere Dinge besprechen. Es sind gefährliche Zeiten, denn wie geht es von oben herab? Man soll ja nicht reden, doch wir andern merken darauf und denken, dass unsere. Raubt der König ja selbst so gut als einer. Wir wissen's. Was er selber nicht nimmt, das lässt er Bären und Wölfe holen und glaubt, es geschähe mit Recht. Da findet sich keiner, der sich getraut, ihm die Wahrheit zu sagen. So weit hinein ist es böse. Kein Beichtiger, kein Kaplan. Sie schweigen. Und warum das? Sie genießen es mit. Und wär nur ein Rock zu gewinnen. Komme dann einer und klage, der haschte mit gleichem Gewinne nach der Luft. Er tötet die Zeit und beschäftigte besser sich mit neuem Erwerb. Denn fort ist fort. Und was einmal dir ein Mächtiger nimmt, das hast du besessen. Der Klage gibt man wenig Gehör, und sie ermüdet am Ende. Unser Herr ist der Löwe, und alles an sich zu reißen, hält er seiner Würde gemäß. Er nennt uns gewöhnlich seine Leute. Fürwahr, das Unsere, scheint es, gehört ihm. Darf ich reden, mein Oheim? Der edle König, er liebt sich ganz besonders Leute, die bringen und die nach der Weise, die er singt, zu tanzen verstehen. Man sieht es zu deutlich, dass der Wolf und der Bär zum Rate wieder gelangen, schadet noch manchem. Sie stehlen und rauben. Es liebt sie der König. Jeglicher sieht es und schweigt. Er denkt, an die Reihe zu kommen. Mehr als vier befinden sich so zur Seite des Herrn, ausgezeichnet vor allen. Sie sind die Größten am Hofe. Nimmt ein armer Teufel wie Reineke irgendein Hühnchen, wollen sie alle gleich über ihn her, ihn suchen und fangen und verdammen ihn laut mit einer Stimme zum Tode. Kleine Diebe hängt man so weg. Es haben die Großen starken Vorsprung, mögen das Land und die Schlösser verwalten. Sehet, Oheim, bemerk ich nun das und sinne darüber. Nun, so spiel ich halt auch mein Spiel und denke daneben öfters bei mir, es muss ja wohl recht sein, tun's doch so viele. Freilich regt sich dann auch das Gewissen und zeigt mir von ferne Gottes Zorn und Gericht und lässt mich das Ende bedenken. Ungerecht gut, so klein es auch sei, man muss es erstatten. Und da fühle ich den Reu im Herzen. Doch währt es nicht lange. Ja, was hilft's dich, der Beste zu sein? Es bleiben die Besten doch nicht unberedet in diesen Zeiten vom Volke. Denn es weiß die Menge genau, nach allem zu forschen. Niemand vergessen sie leicht, erfinden dieses und jenes. Wenig Gutes ist in der Gemeinde. Und wirklich verdienen wenige darunter auch gute, gerechte Herren zu haben. Denn sie singen und sagen vom Bösen immer und immer. Auch das Gute wissen sie zwar von großen und kleinen Herren, doch schweigt man davon und selten kommt es zur Sprache. Doch das Schlimmste find ich den Dünkel des irrigen Wahnes, der die Menschen ergreift, es könne jeder im Taumel seines heftigen Wollens die Welt beherrschen und richten. Hielte doch jeder sein Weib und seine Kinder in Ordnung, wüsste sein trotzig Gesinde zu bändigen, könnte sich stille, wenn die Toren verschwenden, in mäßigem Leben erfreuen. Aber wie sollt die Welt sich verbessern? Es lässt sich ein jeder alles zu und will mit Gewalt die andern bezwingen. Und so sinken wir tiefer und immer tiefer ins Arge. Afterreden Lug und Verrat und Diebstahl und falscher Eidschwur, Rauben und Morden, man hört nichts anders erzählen. Falsche Propheten und Heuchler betrügen schändlich die Menschen. Jeder lebt nur so hin, und will man sie treulich ermahnen, nehmen sich's leicht und sagen auch wohl, ei, wäre die Sünde groß und schwer, wie hier und dort uns manche Gelehrte predigen, würde der Pfaffe die Sünde selber vermeiden. Sie entschuldigen sich mit bösem Exempel und gleichen gänzlich dem Affengeschlecht, das nachzuahmen geboren, weil es nicht denket und wählt, empfindlichen Schaden erduldet. Freilich sollten die geistlichen Herren sich besser betragen. Manches könnten sie tun, wofern sie es heimlich vollbrächten, aber sie schonen uns nicht, uns andere Laien, und treiben alles, was ihnen beliebt, vor unseren Augen, als wären wir mit Blindheit geschlagen. Allein wir sehen zu deutlich, ihre Gelübde gefallen den guten Herren so wenig, als sie dem sündigen Freunde der weltlichen Werke behagen. Denn so haben über den Alpen die Pfaffen gewöhnlich eigens ein Liebchen. Nicht weniger sind in diesen Provinzen, die sich sündlich vergehen. Man will mir sagen, sie haben Kinder wie andere verehelichte Leute. Und sie zu versorgen, sind sie eifrig bemüht und bringen sie hoch in die Höhe. Diese denken hernach nicht weiter, woher sie gekommen, lassen niemand den Rang und gehen stolz und gerade, eben als wären sie edlen Geschlechts und bleiben der Meinung, ihre Sache sei richtig. So pflegte man aber vor diesem Pfaffenkinder so hoch nicht zu halten. Nun heißen sie alle Herren und Frauen. Das Geld ist freilich alles vermögend. Selten findet man fürstliche Lande, worin nicht die Pfaffen Zölle und Zinsen erhüben und Dörfer und Mühlen benutzten. Diese verkehren die Welt. Es lernt die Gemeine das Böse. Denn man sieht, so hält es der Pfaffe, da sündiget jeder. Und vom Guten leitet hinweg ein Blinder den andern. Tja, wer merkte denn wohl die guten Werke der frommen Priester und wie sie die heilige Kirche mit gutem Exempel auferbauen? Wer lebt nun danach? Man stärkt sich im Bösen. So geschieht es im Volke. Wie sollte die Welt sich verbessern? Aber höret mich weiter. Ist einer unecht geboren, sei er ruhig darüber, was kann er weiter zur Sache? Denn ich meine nur so, versteht mich, wird sich ein solcher nur mit Demut betragen und nicht durch eitles Benehmen andere reizen, so fällt es nicht auf und hätte man Unrecht, über dergleichen Leute zu reden. Es macht die Geburt uns weder edel noch gut, noch kann sie zur Schande gereichen. Aber Tugend und Laster, sie unterscheiden die Menschen. Gute, gelehrte, geistliche Männer, man hält sie wie billig hoch in Ehren. Doch geben die Bösen ein böses Exempel. Predigt so einer das Beste, so sagen doch endlich die Laien, spricht er das Gute und tut er das Böse, was soll man erwählen? Auch der Kirche tut er nichts Gutes. Er prediget jedem, leget nur aus und bauet die Kirche, das rat ich ihr Lieben, wollt ihr Gnade verdienen und Ablass, so schließt er die Rede. Und er legt wohl wenig dazu, ja gar nichts, und viele seinetwegen die Kirche zusammen. So hält er denn weiter für die beste Weise zu leben, sich köstlich zu kleiden, lecker zu essen. Und hat sich so einer um weltliche Sachen übermäßig bekümmert, wie will er beten und singen? Gute Priester sind täglich und stündlich im Dienste des Herrn fleißig begriffen und üben das Gute. Der heiligen Kirche sind sie nütze. Sie wissen die Laien durch gutes Exempel auf dem Wege des Heils zur rechten Pforte zu leiten. Aber ich kenne denn auch die Bekappten. Sie plärren und plappern immer zum Scheine sofort und suchen immer die Reichen, wissen den Leuten zu schmeicheln und gehen am liebsten zu Gaste. Bittet man einen, so kommt auch der zweite. Da finden sich weiter noch zu diesen zwei oder drei. Und wer in dem Kloster gut zu schwatzen versteht, der wird im Orden erhoben, wird zum Lesemeister, zum Kustos oder zum Prior. Andere stehen beiseite. Die Schüsseln werden gar ungleich aufgetragen, denn einige müssen des Nachts in dem Chore singen, lesen, die Gräber umgehen, die anderen haben guten Vorteil und Ruh und essen die köstlichen Bissen. Und die Legaten des Papstes, die Äbte, Pröpste, Prälaten, die Beginen und Nonnen, ach, da wäre vieles zu sagen. Überall heißt es, gebt mir das Eure und lasst mir das Meine. Wenige finden sich wahrlich, nicht sieben, welche der Vorschrift ihres Ordens gemäß ein heiliges Leben beweisen. Und so ist der geistliche Stand gar schwach und gebrechlich.
Oheim, sagte der Dachs, ich find es besonders, ihr beichtet fremde Sünden.
Was will es euch helfen? Mich dünket, es wären eure eigenen genug. Und sagt mir, Oheim, was habt ihr, um die Geistlichkeit euch zu bekümmern und dieses und jenes? Seine Bürde mag jeglicher tragen und jeglicher gebe Red und Antwort, wie er in seinem Stande die Pflichten zu erfüllen strebt. Dem soll sich niemand entziehen, weder Alte noch Junge, hier außen oder im Kloster.
Doch ihr redet zu viel von allerlei Dingen und könntet mich zuletzt zum Irrtum verleiten. Ihr kennet vortrefflich, wie die Welt nun besteht und alle Dinge sich fügen. Niemand schickte sich besser zum Pfaffen. Ich käme mit andern Schafen zu beichten bei euch und eurer Lehre zu gehorchen, eure Weisheit zu lernen. Denn freilich muss ich gestehen, stumpf und grob sind die meisten von uns und hätten's vonnöten.
Also hatten sie sich dem Hofe des Königs genähert. Reinecke sagte, so ist es gewagt, und nahm sich zusammen. Und sie begegneten Martin, dem Affen. Der hatte sich eben aufgemacht und wollte nach Rom. Er grüßte die beiden.
Lieber Oheim, fasset ein Herz, so sprach er zum Fuchse, fragt ihn dieses und jenes, obschon ihm die Sache bekannt war.
»Ach, wie ist mir das Glück in diesen Tagen entgegen«, sagte Reinecke drauf. »Da haben mich etliche Diebe wieder beschuldigt, wer sie auch sind, besonders die Krähe mit dem Kaninchen. Sein Weib verlor das eine, dem andern fehlt ein Ohr. Was kümmert mich das? Und könnt ich nur selber mit dem Könige reden, sie beide sollten's empfinden.
Aber mich hindert am meisten, dass ich im Banne des Papstes leider noch bin. Nun hat in der Sache der Domprobst die Vollmacht, der beim Könige gilt. Und in dem Banne befind ich mich um Isegrims Willen, der einst ein Klausner geworden, aber dem Kloster entlief von Elkmar, wo er gewohnet. Und er schwur, so könnt er nicht leben, man halt ihn zu strenge, lange könne er nicht fasten und könne nicht immer so lesen. Damals half ich ihm fort. Es reut mich, denn er verleumdet mich beim Könige nun und sucht mir immer zu schaden. Soll ich nach Rom? Wie werden indes zu Hause die meinen in Verlegenheit sein? Denn Isegrim kann es nicht lassen. Wo er sie findet, beschädigt er sie. Auch sind noch so viele, die mir Übels gedenken und sich an die meinigen halten. Wär ich aus dem Banne gelöst, so hätte ich es besser. könnte gemächlich mein Glück bei Hofe wieder versuchen.
Martin versetzte, da kann ich euch helfen. Es trifft sich. Soeben gehe ich nach Rom und nütz euch daselbst mit künstlichen Stücken. Unterdrücken lasse ich euch nicht. Als Schreiber des Bischofs, dünkt mich, verstehe ich das Werk. Ich schaffe, dass man den Domprobst gerade nach Rom zitiert. Da will ich gegen ihn fechten. Seht nur, Oheim, ich treibe die Sache und weiß, sie zu leiten. Exequieren lasse ich das Urteil. Ihr werdet mir sicher absolviert. Ich bringe es euch mit. Es sollen die Feinde übel sich freuen und ihr Geld zusammt der Mühe verlieren. Denn ich kenne den Gang der Dinge zu Rom und verstehe, was zu tun und zu lassen. Da ist Herr Simon, mein Oheim, angesehen und mächtig. Er hilft den guten Bezahlern. Schalkefund, das ist sein Herr. Und Dr. Greifzu und andere, Wendemantel und Losefund hab ich alle zu Freunden. Meine Gelder schickt ich voraus, denn seht nur, so wird man dort am besten bekannt. Sie reden wohl von Zitieren, aber das Geld begehren sie nur. Und wäre die Sache noch so krumm, ich mache sie grad mit guter Bezahlung. Bringst du das Geld, so findest du Gnade. Sobald es dir mangelt, schließen die Türen sich zu. Ihr bleibet ruhig im Lande. Eurer Sache nehme ich mich an. Ich löse den Knoten. Geht nur nach Hofe. Ihr werdet daselbst Frau Rückenau finden, meine Gattin. Es liebt sie, der König, unser Gebieter, und die Königin auch. Sie ist behenden Verstandes. Sprecht sie an, sie ist klug, verwendet sich gerne für Freunde. Viele Verwandte findet ihr da. Es hilft nicht immer, Recht zu haben. Ihr findet bei ihr zwei Schwestern und meiner Kinder sind drei, daneben noch manche von eurem Geschlechte, euch zu dienen bereit, wie ihr es immer begehret. Und versagte man euch das Recht, so sollt ihr erfahren, was ich vermag. Und wenn man euch druckt, berichtet mir es eilig. Und ich lasse das Land in Bann tun, den König und alle Weiber und Männer und Kinder. Ein Interdikt will ich senden. Singen soll man nicht mehr, noch Messe lesen, noch taufen, noch begraben, was es auch sei. Des tröstet euch, Neffe. Denn der Papst ist alt und krank und nimmt sich der Dinge weiter nicht an. Man achtet ihn wenig. Auch hat nun am Hofe Kardinal ohne Genüge die ganze Gewalt, der ein junger, rüstiger Mann ist, ein feuriger Mann von schnellem Entschlusse. Dieser liebt ein Weib, das ich kenne. Sie soll ihm ein Schreiben bringen und was sie begehrt, das weiß sie trefflich zu machen. Und sein Schreiber, Johannes Partei, der kennt aufs Genaueste alte und neue Münze. Dann horche genau, sein Geselle ist ein Hofmann. Schleifen und Wenden ist Notarius, Baccalaureus beider Rechte. Und bleibt er nur etwa noch ein Jahr, so ist er vollkommen in praktischen Schriften. Da sind noch zwei Richter daselbst, die heißen Moneta und Donarius. Sprechen sie ab, so bleibt es gesprochen. So verübt man in Rom gar manche Listen und Tücke, die der Papst nicht erfährt. Man muss sich Freunde verschaffen, denn durch sie vergibt man die Sünden und löset die Völker aus dem Banne. Verlasst euch darauf, mein wertester Oheim, denn es weiß der König schon lang, ich lass euch nicht fallen. Eure Sache führe ich hinaus und bin es vermögend. Ferner mag er bedenken, es sind gar viele, den Affen und den Füchsen verwandt, die ihn am besten beraten. Und das hilft euch gewiss. Es gehe, wie es auch wolle. Reineke sprach, das tröstet mich sehr. Ich denk es euch wieder, komm ich diesmal nur los.
und einer empfahl sich dem andern. Ohne Geleit ging Reineke nun mit Grimbart dem Dachse nach dem Hofe des Königs, wo man ihm übel gesinnt war. 9. Gesang. Reineke war nach Hofe gelangt. Er dachte, die Klagen abzuwenden, die ihn bedrohten. Doch als er die vielen Feinde beisammen erblickte, wie alle standen und alle sich zu rächen begehrten und ihn am Leben zu strafen, fiel ihm der Mut. Er zweifelte nun, doch ging er mit Kühnheit grad durch alle Baronen und Grimbart ging ihm zur Seite. Sie gelangten zum Throne des Königs. Da lispelte Grimbart: Seid nicht furchtsam, Reineke, diesmal. Gedenket, dem Blöden wird das Glück nicht zuteil. Der Kühne sucht die Gefahr auf und erfreut sich mit ihr. Sie hilft ihm wieder entkommen. Reineke sprach: Ihr sagt mir die Wahrheit. Ich danke zum Schönsten für den herrlichen Trost. Und komm ich wieder in Freiheit, werd ich's gedenken. Er sah nun umher, und viele Verwandte fanden sich unter der Schar, doch wenige Gönner. Den meisten pflegt er übel zu dienen. Ja, unter den Ottern und Bibern, unter Großen und Kleinen, trieb er sein schelmisches Wesen. Doch entdeckt er noch Freunde genug im Saale des Königs. Reineke kniete vorm Throne zur Erden und sagte bedächtig: Gott, dem alles bekannt ist, der und der in Ewigkeit mächtig bleibt, bewahr euch, mein Herr und König, bewahre nicht minder meine Frau, die Königin immer. Und beiden zusammen geb er Weisheit und gute Gedanken, damit sie besonnen Recht und Unrecht erkennen. Denn viele Falschheit ist jetzt so unter den Menschen im Gange, da scheinen viele von außen, was sie nicht sind. Oh, hätte doch jeder am Vorhaupt geschrieben, wie er denkt, und sähe es der König, da würde sich zeigen, dass ich nicht lüge und dass ich euch immer zu dienen bereit bin. Zwar verklagen die Bösen mich heftig, sie möchten mir gerne schaden und eurer Huld mich berauben, als wär ich derselben unwert, aber ich kenne die strenge Gerechtigkeitsliebe meines Königs und Herrn, denn ihn verleitete keiner je die Wege des Rechtes zu schmälern. So wird es auch bleiben. Alles kam und drängte sich nun. Ein jeglicher musste Reinekens Kühnheit bewundern. Es wünscht ihn jeder zu hören. Seine Verbrechen waren bekannt. Wie wollt er entrinnen? Reineke, Bösewicht, sagte der König, für diesmal erretten deine losen Worte dich nicht. Sie helfen nicht länger, Lügen und Trug zu verkleiden. Nun bist du ans Ende gekommen, denn du hast die Treue zu mir, ich glaube, bewiesen am Kaninchen und an der Krähe. Das wäre genugsam. Aber du übtest Verrat an allen Orten und Enden. Deine Streiche sind falsch und behende. Doch werden sie nicht mehr lange dauern, denn voll ist das Maß. Ich schelte nicht länger. Reineke dachte: Wie wird es mir gehen? O, hätte ich nur wieder meine Behausung erreicht. Wo will ich Mittel ersinnen? Wie es auch geht, ich muss nun hindurch. Versuchen wir alles. Mächtiger König, edelster Fürst, so ließ er sich hören. Meint ihr, ich habe den Tod verdient? So habt ihr die Sache nicht von der rechten Seite betrachtet. Drum bitt ich, ihr wollet erst mich hören. Ich habe ja sonst euch nützlich geraten. In der Not bin ich bei euch geblieben, wenn etliche wichen, die sich zwischen uns beide nun stellen, zu meinem Verderben und die Gelegenheit nützen, wenn ich entfernt bin. Ihr möget, edler König, hab ich gesprochen, die Sache dann schlichten. werd ich schuldig befunden, so muss ich es freilich ertragen. Wenig habt ihr meiner gedacht, indes ich im Lande vieler Orten und Enden die sorglichste Wache gehalten. Meint ihr, ich wäre nach Hofe gekommen, wofern ich mich schuldig wusste, groß und kleiner Vergehen? Ich würde bedächtig eure Gegenwart fliehen und meine Feinde vermeiden. Nein, mich hätten gewiss aus meiner Feste nicht sollen alle Schätze der Welt hierher verleiten. Da war ich frei, auf eigenem Grund und Boden. Nun bin ich mir aber keines Übels bewusst, und also bin ich gekommen. Eben stand ich, Wache zu halten. Da brachte mein Oheim mir die Zeitung, ich solle nach Hofe. Ich hatte von Neuem, wie ich dem Bann mich entzöge, gedacht, darüber mit Martin vieles gesprochen. Und er gelobte mir heilig, er wolle mich von dieser Bürde befreien. Ich werde nach Rom gehen, sagt er, und nehme die Sache von nun an völlig auf meine Schultern. Geht nur nach Hofe, des Bannes werdet ihr ledig. Seht, so hat mir Martin geraten, er muss es verstehen. Denn der vortrefflichste Bischof, Herr Ohnegrund, braucht ihn beständig. Schon 5 Jahre dient er demselben in rechtlichen Sachen. Und so kam ich hierher und finde Klagen auf Klagen. Das Kaninchen, der Äugler, verleumdet mich. Aber es steht nun Reinecke hier. So tritt er hervor, mir unter die Augen. Denn es ist freilich was Leichtes, sich über Entfernte beklagen. Aber man soll den Gegenteil hören, bevor man ihn richtet. Diese falschen Gesellen, bei meiner Treue, sie haben Gutes genossen von mir, die Krähe mit dem Kaninchen. Denn vorgestern am Morgen in aller Frühe begegnet mir das Kaninchen und grüßte mich schön. Ich hatte soeben vor mein Schloss mich gestellt und las die Gebete des Morgens. Und er zeigte mir an, er gehe nach Hofe. Da sagte ich, Gott begleit euch. Er klagte darauf, wie hungrig und müde bin ich geworden. Da fragte ich ihn freundlich, begehrt ihr zu essen? Dankbar nehme ich es an, versetzt er. Aber ich sagte, geb ich's doch gerne. So ging ich mit ihm und brachte ihm behende Kirschen und Butter. Ich pflege kein Fleisch am Mittwoch zu essen. Und er sättigte sich mit Brot und Butter und Früchten. Aber es trat mein Söhnchen, das Jüngste, zum Tische, zu sehen, ob was übrig geblieben, denn Kinder lieben das Essen. Und der Knabe haschte danach. Da schlug das Kaninchen hastig ihn über das Maul, es bluteten Lippen und Zähne. Reinhard, mein anderer, sah die Begegnung und fasste den Äugler grad an der Kehle, spielte sein Spiel und rächte den Bruder. Das geschah, nicht mehr und nicht minder. Ich säumte nicht lange, lief und strafte die Knaben und brachte mit Mühe die beiden auseinander. Kriegt er was ab, so mag er es tragen, denn er hatte noch mehr verdient. Auch wären die Jungen, hätte ich es übel gemeint, mit ihm wohl fertig geworden. Und so dankt er mir nun. Ich riss ihm, sagt er, ein Ohr ab. Ehre hat er genossen und ein Zeichen behalten. Ferner kam die Krähe zu mir und klagte, die Gattin hab er verloren. Sie habe sich leider zu Tode gegessen, einen ziemlichen Fisch mit allen Gräten verschlungen. Wo es geschah, das weiß er am besten. Nun sagt er, ich habe sie gemordet. Er tat es wohl selbst. Und würde man ernstlich ihn verhören, dürft ich es tun, er spräche wohl anders. Denn sie fliegen, es reichet kein Sprung so hoch in die Lüfte. Will nun solcher verbotenen Taten mich jemand bezüchten, tu er's mit redlichen, gültigen Zeugen. Denn also gehört sich's, gegen edle Männer zu rechten. Ich müsst es erwarten.
Aber finden sich keine, so gibt's kein anderes Mittel. Hier, ich bin zum Kampfe bereit. Man setze den Tag an und den Ort. Es zeige sich dann ein würdiger Gegner, gleich mit mir von Geburt. Ein jeder führe sein Recht aus. Wer dann Ehre gewinnt, dem mag sie bleiben. So hat es immer zu Rechte gegolten, und ich verlang es nicht besser. Alle standen und hörten und waren über die Worte Reinekens höchlich verwundert, die er so trotzig gesprochen. Und es erschraken die beiden, die Krähe mit dem Kaninchen, räumten den Hof und trauten nicht weiter, ein Wörtchen zu sprechen, gingen und sagten untereinander, es wäre nicht ratsam, gegen ihn weiter zu rechten. Wir möchten alles versuchen und wir kämen nicht aus. Wer hat's gesehen? Wir waren ganz allein mit dem Schelm. Wer sollte zeugen? Am Ende bleibt der Schaden uns doch. Für alle seine Verbrechen warte der Henker ihm auf und lohn ihm, wie er's verdiente. Kämpfen will er mit uns? Ei, das möcht uns übel bekommen. Nein, fürwahr, wir lassen es lieber. Denn falsch und behende, lose und tückisch kennen wir ihn. Es wären ihm wahrlich unser Fünfe zu wenig. Wir müssten es teuer bezahlen. Isegrim aber und Braunen war übel zumute. Sie sahen ungern die beiden von Hofe sich schleichen. Da sagte der König, hat noch jemand zu klagen, der komme. Lasst uns vernehmen. Und gestern drohten so viele. Hier steht der Beklagte. Wo sind sie? Reinecke sagte, so pflegt es zu gehen. Man klagt und beschuldigt diesen und jenen. Doch stünd er dabei, man bliebe zu Hause. Diese losen Verräter, die Krähe mit dem Kaninchen, hätten mich gern in Schande gebracht und Schaden und Strafe. Aber sie bitten mir's ab und ich vergebe. Denn freilich, da ich komme, bedenken sie sich und weichen zur Seite. Wie beschämt ich sie nicht. Ihr sehet, wie es gefährlich ist, die losen Verleumder entfernter Diener zu hören. Sie verdrehen das Rechte und sind den Besten gehässig. Andere dauern mich nur. An mir ist wenig gelegen. Höre mich, sagte der König darauf, du loser Verräter. Sage, was trieb dich dazu, dass du mir Lampen, den Treuen, der mir die Briefe zu tragen pflegte, so schmählich getötet? Hat ich nicht alles vergeben, so viel du immer verbrochen? Ränzel und Stab empfingst du von mir, so warst du versehen, solltest nach Rom und über das Meer. Ich gönnte dir alles und ich hoffte Besserung von dir. Nun seh ich zum Anfang, wie du Lampen gemordet. Es musste Bellin dir zum Boten dienen. Der brachte das Haupt im Ränzel getragen und sagte öffentlich aus, er bringe mir Briefe, die ihr zusammen ausgedacht und geschrieben. Er habe das Beste geraten. Und im Ränzel fand sich das Haupt, nicht mehr und nicht minder. Mir zum Hohne tatet ihr das. Berlinen behielt ich gleich zum Pfande, sein Leben verlor er. Und nun geht es an deines. Reinecke sagte, was hör ich? Ist Lampe tot? Und Berlinen find ich nicht mehr. Ach, was wird nun aus mir? Wo wär ich gestorben? Ach, mit beiden geht mir ein Schatz, der größte, verloren. Denn ich sandt euch durch sie Kleinode, welche nicht besser über der Erde sich finden. Wer sollte glauben, der Widder würde Lampen ermorden und euch dieser Schätze berauben? Hüte sich einer, wo niemand Gefahr und Tücke vermutet.
Zornig hörte der König nicht aus, was Reineke sagte, wandte sich weg nach seinem Gemach und hatte nicht deutlich Reinekens Rede vernommen. Er dacht, ihn am Leben zu strafen. Und er fand die Königin eben in seinem Gemache mit Frau Rückenau stehen. Es war die Äffin besonders König und Königin lieb. Das sollte Reineken helfen. Unterrichtet war sie und klug und wusste zu reden. Wo sie erschien, sah jeder auf sie und ehrte sie höchlich. Diese merkte des Königs Verdruss und sprach mit Bedachte: Wenn ihr, gnädiger Herr, auf meine Bitte zuweilen hörtet, gereut es euch nie, und ihr vergabt mir die Kühnheit, wenn ihr zürntet, ein Wort gelinder Meinung zu sagen. Seid auch diesmal geneigt, mich anzuhören, betrifft es doch mein eigenes Geschlecht. Wer kann die Seinen verleugnen? Reineke, wie er auch sei, ist mein Verwandter. Und soll ich, wie sein Betragen mir scheint, aufrichtig bekennen, ich denke, da er zu Rechte sich stellt, von seiner Sache das Beste. Musste sein Vater doch auch, den euer Vater begünstigt, viel von losen Mäulern erdulden und falschen Verklägern, doch beschämt er sie stets. Sobald man die Sache genauer untersuchte, fand es sich klar, die tückischen Neider suchten Verdienste sogar als schwere Verbrechen zu deuten. So erhielt er sich immer in größerem Ansehen bei Hofe als Braun und Isegrim jetzt. Denn diesen wäre zu wünschen, dass sie alle Beschwerden auch zu beseitigen wüssten, die man häufig über sie hört. Allein sie verstehen wenig vom Rechte. So zeigt es ihr Rat, so zeigt es ihr Leben. Doch der König versetzte darauf: Wie kann es euch wundern, dass ich Reineken Gram bin, dem Diebe, der mir vor kurzem Lampen getötet, Berlinen verführt und frecher als jemals alles leugnet und sich als treuen und redlichen Diener anzupreisen erkühnt, indessen alle zusammen laute Klagen erheben und nur zu deutlich beweisen, wie er mein sicher Geleite verletzt und wie er mit Stehlen, Rauben und Morden das Land und meine Getreuen beschädigt. Nein, ich duld es nicht länger. Dagegen sagte die Äffin: Freilich ist's nicht vielen gegeben, in jeglichen Fällen klug zu handeln und klug zu raten, und wem es gelinget, der erwirbt sich Vertrauen. Allein es suchen die Neider, ihm dagegen heimlich zu schaden, und werden sie zahlreich, treten sie öffentlich auf. So ist es Reineken mehrmals schon ergangen. Doch werden sie nicht die Erinnerung vertilgen, wie er in Fällen euch weise geraten, wenn alle andern verstummten. Wisst ihr noch? Vor kurzem geschah's. Der Mann und die Schlange kamen vor euch, und niemand verstund die Sache zu schlichten, aber Reineke fand's. Ihr lobtet ihn damals vor allen. Der König versetzte nach kurzem Bedenken dagegen: Ich erinnere der Sache mich wohl, doch hab ich vergessen, wie sie zusammenhing. Sie war verworren, so dünkt mich. Wisst ihr sie noch, so lasst sie mich hören, es macht mir Vergnügen. Und sie sagte: Befiehlt es mein Herr, so soll es geschehen. Eben sind's 2 Jahre, da kam ein Lindwurm und klagte stürmisch, gnädiger Herr, vor euch, es woll ihm ein Bauer nicht im Rechte sich fügen. Ein Mann, den 2-mal das Urteil nicht begünstigt. Er brachte den Bauer vor euren Gerichtshof und erzählte die Sache mit vielen heftigen Worten. Durch ein Loch im Zaune zu kriechen, gedacht die Schlange, fing sich aber im Stricke, der vor die Öffnung gelegt war. Fester zog die Schlinge sich zu, sie hätte das Leben dort gelassen. Da kam ihr zum Glück ein Wanderer gegangen. Ängstlich rief sie: Erbarme dich meiner und mache mich ledig, lass dich erbitten. Da sagte der Mann, ich will dich erlösen, denn mich jammert dein Elend. Allein erst sollst du mir schwören, mir nichts Leides zu tun. Die Schlange fand sich erbötig, schwur den teuersten Eid. Sie wolle auf keinerlei Weise ihren Befreier verletzen. Und so erlöste der Mann sie. Und sie gingen ein Weilchen zusammen. Da fühlte die Schlange schmerzlichen Hunger. Sie schoss auf den Mann und wollte ihn erwürgen, ihn verzehren. Mit Angst und Not entsprang ihr der Arme. »Das ist mein Dank, das hab ich verdient«, so rief er. »Und hast du nicht geschworen den teuersten Eid?« Da sagte die Schlange, »Leider nötiget mich der Hunger, ich kann mir nicht helfen. Not erkennt kein Gebot, und so besteht es zu Rechte.« Da versetzte der Mann, »So schone nur meiner so lange, bis wir zu Leuten kommen, die unparteiisch uns richten.« Und es sagte der Wurm, »Ich will so lange mich gedulden.« Also gingen sie weiter und fanden über dem Wasser Pflückebeutel, den Raben, mit seinem Sohne, man nennt ihn Quackeler. Und die Schlange berief sie zu sich und sagte, »Kommet und höret!« Es hörte die Sache der Rabe bedächtig, und er richtete gleich, den Mann zu essen. Er hoffte selbst, ein Stück zu gewinnen. Da freute die Schlange sich höchlich. »Nun, ich habe gesiegt. Es kann mir's niemand verdenken.« »Nein«, versetzte der Mann, »ich habe nicht völlig verloren. Sollt ein Räuber zum Tode verdammen und sollte nur einer richten? Ich fordere ferner Gehör im Gange des Rechtes. Lasst uns vor vier, vor zehn die Sache bringen und hören.«
»Gehen wir«, sagte die Schlange.
Sie gingen. Und es begegnet ihnen der Wolf und der Bär. Und alle traten zusammen. Alles befürchtete nun der Mann, denn zwischen den Fünfen war es gefährlich zu stehen und zwischen solchen Gesellen. Ihn umringten die Schlange, der Wolf, der Bär und die Raben. Bange war ihm genug, denn bald verglichen sich beide, Wolf und Bär, das Urteil in dieser Maße zu fällen. Töten dürfe die Schlange den Mann. Der leidige Hunger kenne keine Gesetze. Die Not entbinde vom Eidschwur. Sorgen und Angst befielen den Wanderer, denn alle zusammen wollten sein Leben. Da schoss die Schlange mit grimmigem Zischen, spritzte Geifer auf ihn und ängstlich sprang er zur Seite. »Großes Unrecht«, rief er, »begehst du. Wer hat dich zum Herrn über mein Leben gemacht?« Sie sprach, »Du hast es vernommen. Zweimal sprachen die Richter, und zweimal hast du verloren.« Ihr versetzte der Mann, »Sie rauben selber und stehlen. Ich erkenne sie nicht. Wir wollen zum Könige gehen. Mag er sprechen, ich füge mich drein. Und wenn ich verliere, hab ich noch Übels genug. Allein ich will es ertragen.« Spottend sagte der Wolf und der Bär, »Du magst es versuchen, aber die Schlange gewinnt. Sie wird's nicht besser begehren.« Denn sie dachten, es würden die sämtlichen Herren des Hofes sprechen wie sie, und gingen getrost und führten den Wanderer, kamen vor euch, die Schlange, der Wolf, der Bär und die Raben. Ja, selbdritt erschien der Wolf. Er hatte zwei Kinder. Eitelbauch hieß der andere Nimmersatt. Beide machten dem Mann am meisten zu schaffen. Sie waren gekommen, auch ihr Teil zu verzehren, denn sie sind immer begierig. Heulten damals vor euch mit unerträglicher Grobheit, ihr verbotet den Hof den beiden plumpen Gesellen. Da berief sich der Mann auf eure Gnaden, erzählte, wie ihn die Schlange zu töten gedenke. Sie habe der Wohltat völlig vergessen, sie breche den Eid. So fleht er um Rettung. Aber die Schlange leugnete nicht. »Es zwingt mich des Hungers allgewaltige Not. Sie kennet keine Gesetze.« »Gnädiger Herr, da wart ihr bekümmert. Es schien euch die Sache gar bedenklich zu sein und rechtlich schwer zu entscheiden. Denn es schien euch hart, den guten Mann zu verdammen, der sich hilfreich bewiesen. Allein ihr dachtet dagegen auch des schmählichen Hungers. Und so berieft ihr die Räte. Leider war die Meinung der meisten dem Manne zum Nachteil, denn sie wünschten die Mahlzeit und dachten, der Schlange zu helfen. Doch ihr sendetet Boten nach Reineken. Alle die anderen sprachen gar manches und konnten die Sache zu Rechte nicht scheiden. Reinecke kam und hörte den Vortrag. Ihr legtet das Urteil ihm in die Hände, und wie er es spräche, so sollt es geschehen. Reinecke sprach mit gutem Bedacht: Ich finde vor allem nötig, den Ort zu besuchen. Und sehe ich die Schlange gebunden, wie der Bauer sie fand, so wird das Urteil sich geben. Und man band die Schlange von neuem an selbiger Stätte, in der Maße, wie sie der Bauer im Zaune gefunden. Reinecke sagte darauf: Hier ist nun jedes von beiden wieder im vorigen Stand, und keines hat weder gewonnen noch verloren. Jetzt zeigt sich das Recht, so scheint mir's, von selber. Denn beliebt es dem Manne, so mag er die Schlange noch einmal aus der Schlinge befreien. Wo nicht, so lässt er sie hängen. Frei, mit Ehren, geht er die Straße nach seinen Geschäften. Da sie untreu geworden, als sie die Wohltat empfangen, hat der Mann nun billig die Wahl. Das scheint mir des Rechtes wahrer Sinn. Wer es besser versteht, der lass es uns hören. Damals gefiel euch das Urteil und euren Räten zusammen. Reinecke wurde gepriesen. Der Bauer dankt euch, und jeder rühmte Reineckens Klugheit. Ihn rühmte die Königin selber. Vieles wurde gesprochen. Im Kriege wären noch eher Isegrim und Braun zu gebrauchen. Man fürchte sie beide weit und breit. Sie fänden sich gern, wo alles verzehrt wird. Groß und stark und kühn sei jeder. Man könne es nicht leugnen. Doch im Rate fehle gar oft die nötige Klugheit. Denn sie pflegen zu sehr, auf ihre Stärke zu trotzen. Kommt man ins Feld und naht sich dem Werke, da hinkt es gewaltig. Mutiger kann man nicht sehen, als sie zu Hause sich zeigen. Draußen liegen sie gern im Hinterhalt. Setzt es denn einmal tüchtige Schläge, so nimmt man sie mit, so gut als ein anderer. Bären und Wölfe verderben das Land. Es kümmert sie wenig, wessen Haus die Flamme verzehrt. Sie pflegen sich immer an den Kohlen zu wärmen. Und sie erbarmen sich keines, wenn ihr Kropf nur sich füllt. Man schlürft die Eier hinunter, lässt den Armen die Schalen und glaubt noch redlich zu teilen. Reinecke Fuchs mit seinem Geschlecht versteht sich dagegen wohl auf Weisheit und Rat. Und hat er nun etwas versehen, gnädiger Herr, so ist er kein Stein, doch wird euch ein anderer niemals besser beraten. Darum verzeiht ihm, ich bitte. Da versetzte der König: Ich will es bedenken. Das Urteil ward gesprochen, wie ihr erzählt, es büßte die Schlange. Doch von Grund aus bleibt er ein Schalk. Wie sollt er sich bessern? Macht man ein Bündnis mit ihm, so bleibt man am Ende betrogen. Denn er dreht sich so listig heraus. Wer ist ihm gewachsen? Wolf und Bär und Kater, Kaninchen und Krähe. Sie sind ihm nicht behende genug. Er bringt sie in Schaden und Schande. Diesem behielt er ein Ohr, dem anderen das Auge. Das Leben raubt er dem Dritten. Fürwahr, ich weiß nicht, wie ihr dem Bösen so zugunsten sprecht und seine Sache verteidigt. Gnädiger Herr, versetzte die Äffin, ich kann es nicht bergen. Sein Geschlecht ist edel und groß. Ihr mögt es bedenken. Da erhob sich der König, herauszutreten. Es stunden alle zusammen und warteten sein. Er sah in dem Kreise viele von Reineckens nächsten Verwandten. Sie waren gekommen, ihren Vetter zu schützen. Sie wären schwerlich zu nennen. Und er sah das große Geschlecht. Er sah auf der anderen Seite Reineckens Feinde. Es schien der Hof sich zu teilen. Da begann der König: So höre mich, Reineke. Kannst du solchen Frevel entschuldigen, dass du mit Hilfe Bellinens meinen frommen Lampe getötet und dass ihr Verwegnen mir sein Haupt ins Ränzel gesteckt, als wären es Briefe? Mich zu höhnen tatet ihr das. Ich habe den einen schon bestraft. Es büßte Berlin. Erwarte das Gleiche.
Weh mir, sagte Reineke drauf. O, wär ich gestorben. Höret mich an. Und wie es sich findet, so mag es geschehen. Bin ich schuldig, so tötet mich gleich. Ich werde doch nimmer aus der Not und Sorge mich retten. Ich bleibe verloren. Denn der Verräter Bellin, er unterschlug mir die größten Schätze. Kein Sterblicher hat dergleichen jemals gesehen. Ha, sie kosten Lampen das Leben. Ich hatte sie beiden anvertraut. Nun raubte Bellin die köstlichen Sachen. Ließen sie sich doch wieder erforschen. Allein, ich befürchte, niemand findet sie mehr. Sie bleiben auf immer verloren.
Aber die Äffin versetzte darauf: Wer wollte verzweifeln? Sind sie nur über der Erde, so ist noch Hoffnung zu schöpfen. Frühe und späte wollen wir gehen und Laien und Pfaffen emsig fragen. Doch zeiget uns an, wie waren die Schätze?
Reineke sagte: Sie waren so köstlich. Wir finden sie nimmer. Wer sie besitzt, verwahrt sie gewiss. Wie wird sich darüber nicht Frau Ermelin quälen? Sie wird's mir niemals verzeihen. Denn sie missriet mir, den beiden das köstliche Kleinod zu geben. Nun erfindet man Lügen auf mich und will mich verklagen. Doch ich verfechte mein Recht, erwarte das Urteil. Und werd ich losgesprochen, so reiß ich umher durch Länder und Reiche, suche die Schätze zu schaffen, und sollt ich mein Leben verlieren.